Ja, hi. Und sorry, Leute, eigentlich will ich gar nicht über J.K. Rowling sprechen. Aber ich glaube, ich muss. Denn ich will heute mit euch über das Thema Geschlecht ins Gespräch kommen. Also, was Geschlecht bedeutet und welche Rolle Transfeinde wie Rowling heute spielen, wenn es um die Deutungshoheit davon geht, was Geschlecht bedeutet, aber auch warum das ein Problem ist und welche Rolle der Queerfeminismus spielen könnte, um das zu ändern. Das will ich alles mit euch besprechen und ich will mir wirklich Zeit mit euch nehmen dafür. Einer der guten Nebeneffekte könnte sein, dass ihr, wenn ihr den Podcast gehört habt, hoffentlich euch in Zukunft entspannt zurücklehnen könnt, wenn ihr wieder beim Familienessen seid oder in der Nachbarschaft steht oder im Internet euch bewegt und dann die Frage aufgeworfen wird, wie viele Geschlechter es eigentlich gibt. Und da ist ja eigentlich immer gleich schon die Hutschnur gerissen, geplatzt. Nee, warte mal, die Feder springt aus der Mütze. Ihr wisst schon, wie ich meine. Also es ist, der Geduldsfaden reißt. Und da würde ich sagen, will ich eine Einladung aussprechen, vielleicht sich dem Thema ein bisschen tiefer zu widmen, um dann in Zukunft etwas entspannter rückzufragen. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts und hier noch die Quellen, dem Podcast, der seine Aussagen mit Quellen belegt. Wie immer findet ihr in den Shownotes das Transkript dieses Podcasts mit allen Anmerkungen und Literaturhinweisen und Fußnoten. Und wenn ihr merkt, oh, da erzählt Ulle irgendwie Bullshit oder hat eine Quelle falsch interpretiert oder wirklich was grundlegend nicht verstanden, dann schreibt mir einfach auf podcast@oleliebel.com. Ich prüfe diese ganzen Einwände nach und stelle die Fehler auf meiner Webseite unter oleliebel.com/podcast online. Genau. Also einfach podcast@oleliebel.com und dann freue ich mich. Ich bin ein bisschen unsicher, weil der Podcast ja noch relativ jung ist, also irgendwie dritte Folge, wie ihr die Länge soweit findet. Also die ersten beiden Folgen haben ja so ungefähr 2 Stunden gedauert. Das war wie so eine Vorlesung in Überlänge und ich weiß auch, dass die Podcasts relativ dicht sind. Also ich habe keine Ahnung, ob man das am Stück anhören kann oder anhören will. Und bei dem Podcast hier hatte ich zuerst überlegt, ob ich das auch am Stück belasse, habe mich aber jetzt doch dagegen entschieden und ihn anders als die ersten beiden Podcasts in 2 Teile geteilt. Also die gehören zusammen, aber ich finde, dass sie doch thematisch so sehr voneinander abgegrenzt sind, dass man die auch teilen kann. Ich bin halt noch ein bisschen in der Findungsphase, was den Podcast angeht. Also auch wenn ihr eher so formale oder stilistische Vorschläge habt, die ihr euch in dem Podcast oder an dem Podcast wünscht, könnt ihr mir auch schreiben unter podcast@oleliebel.com. Ich gehe da so ganz classy mit Mails, weil ich kriege so viele DMs auf Insta, dass ich das manchmal, also das manchmal ein bisschen untergeht, deswegen, genau. Ja, auf jeden Fall im ersten Teil des Podcasts möchte ich auf dieses Urteil eingehen, was von J.K. Rowling so abgefeuert wurde. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, das war vor, also die Aufnahme ist jetzt Ende, 2. Mai, also Mitte April war das, vor so 2 Wochen. Da hat der oberste Gerichtshof in England nämlich in seinen Gesetzestexten zur Antidiskriminierung festgelegt, dass der Begriff Frau rein biologisch definiert sein soll. Ich werde dieses Urteil nochmal in einer genaueren Tiefe darstellen und auch kritisch einordnen, um dann der Frage nachzugehen, warum es zum Scheitern verurteilt ist und warum es auch ein Problem ist, den Begriff Geschlecht mit aller Gewalt in ein einziges Schema, in diesem Fall das Biologische, zu pressen. Das wäre dann Teil 1 dieses Podcasts. Logischerweise will ich dann auch vorschlagen, wie man es besser machen kann. Ich komme ja so von meinem intellektuellen Werdegang aus einer queerfeministischen Denkschule und wir haben da im Queerfeminismus ein sehr feines begriffliches Instrumentarium entwickelt, um auch komplexer über Geschlecht zu sprechen. Und ich glaube, es lohnt sich, das mal vorzustellen. Das wird dann im zweiten Teil des Podcasts passieren. Ich werde also wirklich systematisch darstellen, was man im modernen Queerfeminismus unter Geschlecht versteht. Und ich habe das in 8 verschiedene Dimensionen untergliedert, die wir Stück für Stück durchgehen. Also ich möchte uns damit allen zutrauen und vielleicht auch ein bisschen zumuten, in Zukunft einfach präziser zu sagen, was wir meinen, wenn wir über Geschlecht reden. Und ich will versuchen, diese ganzen Begriffe so gut es geht zu erklären, also kein krasses Wissen vorauszusetzen. Ich werde den zweiten Podcast, den zweiten Teil wahrscheinlich heute oder morgen noch aufnehmen. Also der wird wahrscheinlich in so 24 Stunden Verzögerung rausgesetzt werden. Also da müsst ihr jetzt nicht ewig lange warten. Hier jetzt im ersten Teil, wenn ich jetzt über das Urteil spreche, wird es auch um Transpersonen gehen. Und wie gesagt, ich will ein paar Sachen kurz definieren. Also für den Moment reicht erstmal die Definition aus, dass Menschen dann trans sind, wenn ihre Geschlechtsidentität von ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht abweicht. Also, ja, bei der Geburt wird es ja festgelegt. Und wenn das aber im Laufe des Lebens irgendwann so man feststellt, das ist es nicht, dann ist man für diesen Podcast, für diese Definition trans. Menschen, bei denen das nicht so ist, benennt man mit ihrem logischen Gegenteil, also cis. Diese beiden Silben kommen aus dem Lateinischen, also trans bedeutet sowas wie jenseitig und cis sowas wie diesseitig. Ich benutze den Begriff cis hier vor allem als Fremdzuschreibung. Also es ist ja völlig egal, ob die Leute sich als cis bezeichnen oder nicht, das steht jeder oder jedem natürlich vollkommen frei, aber rein begriffslogisch gesehen, also ganz formal gesehen, sind halt Menschen cis, die per Definition nicht trans sind. Ich weiß, die Lebensrealität ist wieder ein bisschen wilder, alles ist ein Spektrum und so weiter, aber wir müssen uns ja irgendwie erstmal verständigen. Deswegen erstmal diese Setzung. So viel dazu. Wir springen ins Thema und beginnen mit dem Urteil. Am 16. April 2025 hat der englische Supreme Court, also der oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs, ein folgenschweres Urteil über die Definition von Geschlecht gefällt. Die BBC hat dann auch getitelt: Oberster Gerichtshof unterstützt biologische Definition der Frau. Biologisch hier in Anführungsstrichen. Und es gab eine Person, die sich darüber ganz besonders gefreut hat. Das war die Harry Potter Multimillionärin und ausgewiesene Transfeindin J.K. Rowling. Ihr wisst ja, dass sie mittlerweile ihr praktisch gesamtes öffentliches Leben auf Social Media praktisch zu 100% der Diskriminierung von Transmenschen gewidmet hat. Und sie hat sich entsprechend nach diesem Urteil auf Social Media inszeniert mit einer Zigarre und wahrscheinlich einem Aperol Spritz von einem blauen Meer mit den Worten: I love it when plans come together, mit den Hashtags Supreme Court und Women's Rights. Was für ein Plan, der da zusammenkommt. Naja, die gute Frau war auch finanziell in die Klage involviert, die zu diesem Urteil geführt hat. Sie spendete nämlich 70.000 Pfund an die Klageführerin, die wiederum die Organisation For Women Scotland ist. Das ist wiederum ein Verein, der sich offiziell, also für die Rechte von Frauen und Kindern einsetzt. Und die wichtigste Überzeugung von For Women Scotland habe ich auf ihrer Webseite gefunden. Da schreiben sie: We believe that there are only two sexes, that a person's sex is not a choice, nor can it be changed. Women are entitled to dignity, safety and fairness. Was übersetzt heißt: Wir glauben, dass es nur zwei Geschlechter gibt, dass das Geschlecht eines Menschen keine Wahl ist und auch nicht geändert werden kann. Frauen haben ein Recht auf Würde, Sicherheit und Fairness. Bevor ich gleich wieder zu J.K. Rowling und dem Urteil zurückkehre, kommen wir hier schon mal zu einem ersten wichtigen begrifflichen Punkt. Wie einige von euch sicher wissen, gibt es im Deutschen ja das generelle Wort Geschlecht, im Englischen aber die Unterscheidung zwischen Sex und Gender. Also Sex jetzt hier nicht als Geschlechtsverkehr verstanden, sondern als biologisches Geschlecht. Und ich habe das Wort Sex gerade einfach mit dem allgemeinen Wort Geschlecht übersetzt. Aber wie gesagt, das englische Sex bedeutet nur das biologische Geschlecht, während Gender grob gesagt das soziale Geschlecht bedeutet, wobei das eine Übersetzung ist, die wir später noch kritisieren und klären werden. Aber stellt sich schon mal diese Frage, was mit dem Satz "There are only two sexes" gemeint ist. Meint der Verein, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt? Oder lehnt er das Konzept von Gender an sich ab, also dass es in Sachen Geschlecht generell nur zwei Schubladen gibt? Oder aber hängt für sie, also für diesen Verein, Sex und Gender 1:1 zusammen? Das ist alles nicht so ganz klar. Was aber klar ist, dass durch dieses Gerichtsurteil geklärt werden sollte, wie der Begriff Frau juristisch zu verstehen ist. Meint man damit Menschen, die im Sinne vom englischen Sex eine Frau sind oder im Sinne von Gender? Also mit anderen Worten, ist die Frau nach britischem Gesetz eine eindeutig biologische oder eine soziale Kategorie? Und hier stellte das Gerichtsurteil eindeutig fest, Frau meint in einem juristischen, das ist ganz wichtig, in einem juristischen Verständnis eine biologisch eindeutig zugeordnete weibliche Person, also deren Sex das einer Frau ist und deren Geschlechtsidentität, also deren Gender, vollkommen egal ist. Dann habe ich mich erstmal gefragt, nachdem dieses Urteil, es ist übrigens 88 Seiten, die ich vollkommen durchgearbeitet habe, deswegen dauert das manchmal auch ein bisschen bei mir, bis ich Sachen richtig einordnen kann. Aber dann habe ich mich gefragt, wie kam es eigentlich zu diesem Verfahren? Also warum sollte sich der oberste Gerichtshof des Landes mit sowas beschäftigen? Also ich meine, man kennt das Sprichwort, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber es gab ja eine Klägerin, und zwar die besagte von J.K. Rowling unterstützte Organisation For Women Scotland. Und die führte genauer gesagt sogar zwei Klagen. Und ich möchte euch mit euch wirklich in diese Details gehen, weil es offenbart dann nicht nur die Vehemenz, mit der solche vermeintlich feministischen Organisationen gegen Transmenschen vorgehen, sondern auch so eine richtig miese, kleinbürgerliche Pedanterie. Und das wird dann alles getarnt mit diesem großen Pathos des Schutzes von Frauen und Kindern. Gut, wir fangen mal an. Also das Ganze ist schon, also das Ganze geht zurück auf 2018. Da hat nämlich das schottische Parlament, also das ist ungefähr so wie ein Landesparlament hier in Deutschland, hat ein Gesetz erlassen, um den Anteil von Frauen in öffentlichen Gremien zu erhöhen. Unter öffentlichen Gremien kann man sich dann sowas wie einen Verwaltungsrat vorstellen, zum Beispiel bei Kitas oder so. Auf jeden Fall stand in dem Gesetz, dass in den nicht leitenden Stellen, also wirklich den ganz einfachen Positionen, also non-executive, von solchen öffentlichen Gremien die Hälfte der Personen Frauen sein sollte, einfach um die gesellschaftliche Mitbestimmung von Frauen in Schottland zu stärken. Im zweiten Paragraph dieses schottischen Gesetzes wurde geregelt, dass unter Frauen auch Transmenschen mitgemeint sind, aber nur die, und das steht ausdrücklich so im schottischen Gesetz, die sich gerade im Prozess ihrer Geschlechtsangleichung befinden oder bald befinden werden, um eine Frau zu werden. Oder wie ich eher sagen würde, um als die Frau wahrgenommen zu werden, die sie sind, aber whatever. Auf jeden Fall klagten die For Women Scotland, also dieser Verein, dagegen, aber erstmal gar nicht inhaltlich, sondern ganz formal im Sinne der gesetzlichen Kompetenz von diesen Landesparlamenten in England. Das Argument lief dann, also ich check das immer nicht, Leute, mit diesem Großbritannien, England, Vereinigtes Königreich, also bitte seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht so crazy präzise bin. Ist ein bisschen peinlich, aber whatever. Auf jeden Fall, genau, die wollten natürlich gegen den Inhalt gehen, diese Organisation, aber die meinten, also der Zugang zu der Klage ist formal gelaufen, über diese Kompetenz der Gesetzgebung. Das Argument lief nämlich darauf hinaus, dass sich das schottische Parlament nicht in solche Definitionen von Geschlecht einmischen dürfe, weil das sogenannte Reserved Matters sind, also Themenbereiche, die per Verfassung dem britischen Parlament obliegen. Und 4 Jahre später, also 2022, hat dann das schottische Berufungsgericht entschieden, dass dieser Einwand korrekt war und hat das Parlament, also das schottische, wiederum angewiesen, diese Sache begrifflich nachzuschärfen. Gesagt, getan, man veränderte diesen Gesetzestext und sagte dann, nur Leute mit einem offiziellen Gender Recognition Certificate, also einer offiziellen, amtlich ausgestellten Bescheinigung, dass man trans ist, wenn man die hätte, dann wären auch Transfrauen als Frauen im Sinne der Frauenquote zu verstehen. So. Das Versteifen auf diesen amtlichen Geschlechtswechsel ist ja auch das, was oft von der AfD kommt, wenn es zum Beispiel um die ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer geht, die von den AfD-Leuten durchgehend bei ihrem alten männlichen Namen genannt wird oder wurde, weil sie ja noch nicht mal im Sinne des mittlerweile nicht mehr existierenden transsexuellen Gesetzes einen offiziellen amtlichen Wechsel ihres Geschlechtseintrags vollzogen hätte und so weiter. Also man könnte ja sagen, dass diese neue Fassung des schottischen Gesetzes, dass nur Transfrauen, die dann entsprechend ihre psychologischen und medizinischen Gutachten erhalten haben, um ihre Transgeschlechtlichkeit offiziell zu bestätigen, dass das schon eine recht strenge Auslegung war und auch für den alltäglichen Gebrauch relativ konservativ. Das machen halt nicht alle Transfrauen. So. Aber das wäre ja noch zu schön, wenn die Frauen von For Women Scotland oder J.K. Rowling sich mit so einer strengeren Führung des Gesetzes zufrieden geben würden. Das würde ja noch zu viele Zugeständnisse machen, weil, ja, da kommen wir gleich zu einem Punkt, den ich wirklich wichtig finde. Also, wir nennen ja diese Menschen, die sich so vehement gegen Trans-Leute und ihre Rechte einsetzen, transphob. Und ich finde aber, dass Transphobie im Sinne einer Phobie, also einer bestimmten Angst vor Leuten, eigentlich gar nicht mehr passt. Sondern wir müssen Leute wie J.K. Rowling eine regelrechte Trans-Paranoia unterstellen. Also ein ganz wortwörtlicher Verfolgungs- und Verschwörungswahn, also ein systematisierter Wahn, der sich aus einem sehr aggressiven Hass gegen Transmenschen umsetzt. Deswegen, also transphob, das reicht einfach nicht mehr. Transparanoid, das ist eigentlich das, was ich gerne setzen möchte. Ich meine, das gesamte politische Engagement von J.K. Rowling besteht seit vielen Jahren, wie gesagt, einzig und allein aus diesem sadistisch getönten Verlangen, Transmenschen ihre Existenz und ihre Würde abzusprechen. Und deshalb finde ich, darf diese so eine Auslegung von J.K. Rowling, also dass das, also nee, andersrum. Deswegen hat J.K. Rowling auch und das, dieser Verein diese Nachschärfung des schottischen Parlaments auch nicht hingenommen. Die müssen immer noch eine Spur zulegen, weil sie einfach fucking paranoid sind. So, aber zurück zu dem Fall. Also das schottische Parlament hat sich in seiner Begründung, also warum die das so geändert haben, also diese Nachschärfung und warum sie das auch für konform halten, auf das Antidiskriminierungsgesetz bezogen von 2010. Das ist der sogenannte Equality Act, also im Deutschen hat man da ein Pendant mit dem allgemeinen Antidiskriminierungsgesetz oder kurz AGG, das 2006 eingeführt wurde. Und in diesem englischen Antidiskriminierungsgesetz sind die verschiedensten Fälle aufgeführt, also wo Menschen diskriminiert werden können, also von Geschlecht über Hautfarbe und Behinderung und so weiter. Und das Parlament meinte, na gut, also in diesem Gesetzestext ist halt mal von Frauen in einem umfassenden Sinne die Rede, wo auch Transfrauen dazu gehören, und manchmal von Frauen im Sinne der Gebärfähigkeit, also Frauen hier gemeint als Menschen, die schwanger werden können. Und genau, und je nach Kontext würde das in diesem Antidiskriminierungsgesetz auch klar werden, was gemeint ist. Aber wir wissen ja von For Women Scotland, dass nur dann klar ist, wenn es um Geschlecht geht, wenn es zwei Geschlechter geht. Das ist eindeutig so und das soll überall auch so stehen und nichts anderes. Das ist halt diese sehr vereinfachte Denke von TERFs. TERF vielleicht noch kurz für die, die es nicht wissen. TERF ist eine Abkürzung für Trans-Exklusive Radikalfeministinnen, TERF, also TERF. Wobei ich vorschlagen würde, dass man das nicht trans-exklusiv nennt, sondern wie gesagt, hier geht es ja um diesen transparanoiden Einschlag, eher trans-eliminatorisch. Die wollen ja eigentlich, dass Trans-Menschen basically aus der Öffentlichkeit verschwinden. Es geht ja nicht nur um ein Ausschließen, sondern wirklich um diese Vernichtungslust, die man einfach als solche benennen muss, die wahrscheinlich nur so einer narzisstischen Selbstbestätigung dient bei J.K. Rowling, keine Ahnung. Ich hadere natürlich auch mit dem Begriff Radikalfeministinnen, also das ist ja der zweite Teil, trans-eliminatorische Radikalfeministinnen, weil das Einzige, was bei TERFs Radikale ist, ist halt die radikale Blödheit auf der einen Seite und die radikale Verachtung einer sehr kleinen und extremst verfolgten Minderheit, woran ich einfach nichts feministisch finden kann, aber na gut. Und weil diese TERFs eben nicht genug bekommen haben, haben sie diese Interpretation des schottischen Parlaments wieder angefochten. Und so kam es, also wie gesagt, das Landesparlament ist ja dann ja raus, dann landet es vor dem obersten englischen Gerichtshof, der eben vor 2 Wochen sein Urteil verkündet hat. Für diese Klage wurden wiederum 4 Gruppen angehört. Das ist ja normal, nicht wahr, dass man in Gerichtsprozessen auch Sachverständige hört. Und von diesen 4 Gruppen war eine For Women Scotland, also die Klageführerin, dann so eine Menschenrechtskommission, wahrscheinlich sowas wie mit dem deutschen Ethikrat vergleichbar, und außerdem Amnesty International, die eigentlich mit dieser schottischen, etwas liberaleren Auslegung des Antidiskriminierungsgesetzes absolut cool waren, sowie ein Zusammenschluss von 3 transfeindlichen, vorrangig lesbischen Organisationen, was ich sehr interessant finde. Die haben wohl irgendwie befürchtet, dass bald alle Butch-Lesben zu Transmännern werden oder irgendwie sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall Lesben, die gesagt haben, ja gut, die Transfrauen nehmen uns jetzt die Räume weg und die Transmänner verschwinden aus der lesbischen Community. I don't know, auf jeden Fall wurden die angehört. Es war auch ein bisschen wild, weil in der Gesetzestextbegründung wurde auch explizit einem Typen gedankt für seinen Vortrag, der diesem Zusammenschluss, glaube ich, angehört. Also da auf jeden Fall auch transfeindlicher, sag ich mal, aufgetreten ist. Und ich denke mir so, das sollten ja irgendwie Sachverständige sein. Der Typ ist halt Jurist. Ist ja okay, also Juristen können sich auch gerne dazu äußern, aber ich weiß nicht, also ich hätte vielleicht mal einen Sexualwissenschaftler oder eine Sexualwissenschaftlerin eingeladen, die sich mit dem Thema halt auch einfach wissenschaftlich auseinandersetzt. Aber gut, was weiß ich schon. Der oberste Gerichtshof hat auf jeden Fall in diesem Konflikt festgestellt, nee, andersrum. Der oberste Gerichtshof hat überhaupt erstmal diesen Konflikt, der aufgebaut wird, nochmal genau benannt. Denn es gibt ja auch ein Gesetz, das die Anerkennung von Transgeschlechtlichkeit regelt. Also in dem steht, dass Menschen, die ihr amtliches Geschlecht gewechselt haben, in jedem Sinne rechtlich so zu behandeln sind, wie es eben ihrem neuen amtlichen Geschlecht entspricht. Und gleichzeitig neben diesem Regelwerk, was diese Transgeschlechtlichkeit regelt, gibt es eben das Antidiskriminierungsgesetz, was eben keine weiteren Aussagen darüber trifft, wie man jetzt Mann und Frau definieren soll. Und wenn man jetzt annimmt, dass es bei der Antidiskriminierung um einen offiziellen Geschlechtsantrag geht, also wirklich sagen würde, okay, wir haben jetzt hier dieses Anerkennungsgesetz von Transleuten, amtliches Geschlecht bedeutet, in allen rechtlichen Belangen sind sie genauso gleichzustellen. Wenn man das überträgt auf das Antidiskriminierungsgesetz, dann würde das zu dem etwas absurden Fall führen, dass ein offiziell beglaubigter Transmann, also ein Mensch, der einen Uterus hat, aber dann eine Anpassung des offiziellen Geschlechtseintrags vollzogen hat, der dann schwanger wird, dass dieser Transmann nicht mehr automatisch in den Mutterschutz fällt, während ein nicht amtlich anerkannter Transmann, also der sozusagen offiziell noch eine Frau ist, dann über das Antidiskriminierungsgesetz den Mutterschutz erhalten würde. So, das ist natürlich ein bisschen absurd, also da ist durchaus ein Regelungsbedarf da. Und da merkt man schon so ein bisschen, es handelt sich hier um eine sehr, sehr juristische Angelegenheit. Also wir haben hier 2 Gesetzestexte oder 2 Gesetzeszusammenstellungen, eben Anerkennung von Transmenschen, Antidiskriminierungsgesetz, und die Begriffe, die dort verwendet werden, harmonieren nicht so ganz miteinander. Außerdem gibt es eben die Frage, welches Parlament und welches Gericht welche Gesetzgebungskompetenz hat und wie, also jetzt im Sinne von, darf das schottische Parlament darüber so entscheiden, wie sie es getan haben, Und wie kann man diese ganzen verschiedenen Regelwerke aus verschiedenen Zeiten über verschiedene Parlamente mit verschiedenen Begrifflichkeiten kohärent und einigermaßen logisch schlüssig zueinander ausbaldowern? Kann man das? Muss man das? Sollte man das? Das sind die Fragen oder die Konflikte, um die es hier in diesem Judgment offiziell geht. Dabei ist nochmal wichtig, genauer zu verstehen, wie dieses Antidiskriminierungsgesetz funktioniert. Denn da werden mehrere Eigenschaften definiert, die eben geschützt werden sollen vor Diskriminierung. Einer dieser Eigenschaften ist das englische Sex, also wie gesagt das biologische Geschlecht. Niemand darf aufgrund seiner körperlichen Geschlechtlichkeit benachteiligt werden. Eine weitere Eigenschaft ist das Gender Reassignment, also wie man auf Deutsch sagen würde, die offizielle amtliche Geschlechtsangleichung. Früher hat man zwar auch, wie in dem englischen Gesetzestext, von Geschlechtsumwandlung gesprochen, aber das ist schon sehr äußerlich gedacht, weil die Menschen, die trans sind, bemerken ja ihr eigenes Geschlecht, bevor sie unter Umständen ihren Körper oder ihren geschlechtlichen Ausdruck verändern. Das heißt, sie gleichen sich ihrer Geschlechtsidentität äußerlich an, statt sie umzuwandeln. Aber wie dem auch sei, das ist jetzt Feinheiten. Das Gericht hat auf jeden Fall bemerkt, dass diese Bereiche für sich genommen existieren, aber eine Vermischung zu komplizierten Fällen führen würde. Wie gesagt, gerade wenn es darum geht, so Mutterschutz für offizielle Transmänner, für nicht offizielle Transmänner und so weiter. Und das Urteil sagt jetzt, wenn in dem Antidiskriminierungsgesetz, also außerhalb von den Fällen, wo es um diese offizielle Geschlechtsangleichung geht, von Frauen gesprochen wird, dann ist damit ausschließlich ein Mensch gemeint, der bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen wurde. Also vereinfacht gesagt, der biologisch eine Frau ist. Also wie gesagt, es existieren weiterhin Gesetze, die Transmenschen schützen, im Sinne des Schutzes bei Gender Reassignment. Und es existieren auch weiterhin Gesetze, die Menschen mit Uterus schützen. Aber in dem Gesetzestext ist überall dort, wo Frau steht, nur diese letztere Gruppe gemeint, also Menschen mit Uterus. So habe ich das Urteil zumindest verstanden. Und jetzt könnte man sich auf einer ganz generellen Perspektive hinstellen und sagen, so what? Also es scheint ja auf den ersten Blick nicht so, als ob irgendjemandes Rechte eingeschränkt worden wären, sondern erstmal nur wurden abstrakte Begrifflichkeiten zwischen zwei Gesetzestexten harmonisiert. Punkt. Man hätte ja auch einfach Gruppen bilden können, also mit den Buchstaben A, B und C. Und dann haben die irgendwelche Eigenschaften, also keine Ahnung, hat einen Uterus, hat keinen Uterus, hat ein Geschlechtszertifikat, hat keins und so weiter. Und dann kann man definieren, wie diese Gruppen A, B, C, D jeweilig vom Gesetz geschützt sind. Aber so funktioniert halt weder Sprache noch Gesetzestexte. Wir sind ja nicht in einem Chemielabor, wo einfach zwei von der Außenwelt abgeschirmte Chemikalien zusammengekippt und dann wieder voneinander getrennt werden und dann guckt man, wie sie sich verhalten, sondern wir sind in einer Welt, in der Gesetze real in die Welt hineinwirken, wo also nicht nur ihre konkreten Inhalte, sondern auch manchmal ihre Sprache zu einem Politikum werden. Gesetzestexte sind ja also auch keine Texte, die wie so eine Art Wort Mathematik, Arithmetik ausschließlich nur von JuristInnen verstanden werden dürfen oder sollen, sondern richten sich auch an das, ich sag mal, also an das einfache Volk, also an BürgerInnen, die einen Mietvertrag unterschreiben, an Betriebsräte, die Arbeitskräfte vertreten, an Menschen, die in der Verwaltung sitzen und gemäß gesetzlicher Richtlinien diverse Maßnahmen zu entwickeln, die sie durchführen können. Also das muss ja auch verstanden werden von Leuten, die jetzt nicht irgendwie 10 Jahre Jura studiert haben. Also, was ich damit sagen will, Gesetze finden nicht in einem neutralen Raum dieser reinen Juristerei statt. Die Sprache und der Inhalt von Gesetzen treten in den direkten Kontakt mit politischen Bewegungen, werden da aufgegriffen, werden für deren Zwecke eingespannt. Das ist nicht neutral. Und das ist auch weder gut noch schlecht, also ich will das gar nicht bewerten, sondern das ist einfach so, wie es läuft. So, wir kommen zurück zu dem Gleichbehandlungsgesetz, wie das im Vereinigten Königreich existiert. Und da wird definiert, dass die zu schützende Eigenschaft Sex, also das biologische Geschlecht, durch diese beiden Begriffe Mann und Frau definiert werden oder bezeichnet werden. Da kann man zum Beispiel lesen in § 17 Absatz 2, a person discriminates against a woman if they treat her unfavorably because of a pregnancy. Also eine Person diskriminiert eine Frau, wenn man sie aufgrund ihrer Schwangerschaft benachteiligt oder diskriminiert. Jetzt würde ich sagen, na gut, für diese Definition braucht man, rein logisch gesehen, den Begriff Frau nicht. Man könnte einfach sagen, wenn man eine Person wegen ihrer Schwangerschaft diskriminiert, dann darf sie das, also darf man das nicht. Punkt. Da hat man überhaupt keine Probleme, keine Konflikte, weil ich meine, bei Transmenschen ist es ja so, also wenn man jetzt ein Transmann ist, noch mit funktionsfähigen Uterus und alles und schwanger wird, dann ist man ja de facto ein schwangerer Mann. So, okay. das ist in dem Gesetzestext nicht so richtig abzubilden, aber wenn man einfach schreibt, so eine Person mit Uterus darf nicht aufgrund ihrer Schwangerschaft benachteiligt werden oder eine Person darf aufgrund von Schwangerschaft nicht benachteiligt werden, dann ist es völlig egal, wie die Leute sich definieren, ob sie jetzt irgendwie Frauen, Männer, nicht binär, whatever sind, sondern einfach, sie dürfen nicht diskriminiert werden, wenn sie schwanger sind. Also das ist ja auch völlig unkontrovers. Aber dafür hätte man ja den gesamten Gesetzestext umschreiben müssen. Weil eben in dem Gesetzestext steht Mann und Frau, leitet man biologisch ab. Das heißt, aus dem Begriff Frau wird dann irgendwie das Stillen, die Schwangerschaft und so weiter mit ausdefiniert. Ja. Statt einfach zu sagen, Menschen, die stillen, darf man deswegen nicht diskriminieren, Menschen, die schwanger sind und so weiter. Diese Überarbeitung des Gesetzes ist aber was, was natürlich aufwendig ist. Und die Aufgabe des Supreme Courts, also des obersten Gerichtshofs, ist ja jetzt nicht nach Meinung der Richter, dass man jetzt die politischen Auswirkungen einer juristischen Sprache irgendwie neu orientieren sollte, dass man das reflektieren sollte, sondern die Aufgabe des Supreme Court war schlicht und ergreifend eine einzige Sache, nämlich Rechtsklarheit. Ja, wie gesagt, da gab es ja diese beiden Rechts, nennt man das Körper? Ich bin ja kein Jurist, Rechtskorpus ist, man weiß es nicht. Also diese beiden Gesetze, die müssen harmoniert werden. Da war keine Rechtsklarheit da. Und jetzt kann man sagen, na gut, das, was sie da gemacht haben, diese Rechtsklarheit herzustellen, das ging wirklich mit einem gewissen Maß an Faulheit einher. Weil die haben einfach gesagt, fest definiert, mit Frauen meinen wir jetzt bei der Geburt biologisch weiblich zugeordnete Leute und keine Transmenschen, basta. Das ist zugegebenermaßen der einfachste Weg. Das ist am wenigsten Aufwand. Ich kann das erstmal aus dieser sehr bürokratisch-formal-juristischen Perspektive total verstehen. Aber ich muss eben sagen, in dieser Situation, in der wir uns heute befinden, ist das politisch absolut verantwortungslos. Also man kann immer argumentieren, dass es nicht Aufgabe der Gerichte sein soll und sein muss, dass man die politischen Signale, die ihre Urteile haben oder haben könnten, bei jedem Urteil mitzubedenken. Aber ich finde auch, dass man sich damit ein bisschen zu leicht macht. Also man hätte ja den gleichen juristischen Outcome und den gleichen Schutzstatus im Antidiskriminierungsgesetz mit einem etwas sensibleren Wording für Geschlechtsfragen, also man hätte es so hinbekommen können. Das wäre kein Problem gewesen, die Gesetzestexte entsprechend umzuschreiben, dass da sich niemand irgendwie auf die Füße getreten fühlt. Ohne, dass man jetzt irgendwelche Abstriche macht, was den Schutzstatus angeht, von diesen einzelnen Merkmalen. Also, wenn jetzt irgendwie die TERFs sagen, ja, die Transmenschen, weiß ich nicht, machen die Schutzräume für uns, die schwanger werden können, irgendwie kleiner und nehmen die oder so. Nee, im Antidiskriminierungsgesetz könnte man das genau alles fein aufdröseln. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Wenn das Gericht das so gemacht hätte und das ein bisschen sensibler gewordet hätte, dann hätte man auch nicht so viel Futter gegeben, was jetzt die TERFs haben. Ich meine, mit ihren transfeindlichen Ideologien, die nehmen das jetzt auf und in jeder Zeitung, die ich jetzt gelesen habe, steht, Gericht definiert Frau als biologisch. So, das stimmt halt in dem Sinne nicht so ganz, weil es geht ja nicht darum, dass das Gericht gesagt hat, so müsst ihr jetzt den Begriff Frau verwenden. Aber natürlich ist die Signalwirkung, wenn ein offizielles Gericht, das oberste Gericht eines Landes sagt, in unseren Gesetzestexten ist das so, ja, dann wird das sofort ausgeschlachtet. Dann sagen die, ja, schaut einmal, in einem demokratischen Land, wo Gesetze demokratisch erlassen werden, da sagt sogar der oberste Gerichtshof mit der hohen Stimme der Vernunft, alles Quatsch, was ihr ganzen Queer-Feministen so behauptet, Geschlecht, like Sex is Reality oder Sex is Real. Es gibt zwei Geschlechter, das sagen die auch so. Also es ist eine völlige Überblähung dessen, was das Gesetz eigentlich sollte, nämlich Rechtsklarheit schaffen und auch eine Überblähung dessen, was die Richter sagen. Die sagen ja nicht, so müsst ihr den Begriff Frau verwenden, sondern in unseren Gesetzestexten wird er so verwendet. Aber ihr wisst schon, also das meine ich mit dieser politischen Ausschlachtung. Ich werde deswegen auch so ein bisschen vorsichtig, jetzt sofort zu sagen, dass dieses Urteil, was da gefällt wurde, per se transfeindlich ist. Weil ich denke, dass sich das erst zeigen wird, wenn dieses Gesetz in dieser Fassung oder in dieser Rechtsklarheit jetzt auch in realen Diskriminierungsfällen zur Anwendung kommt. Also vielleicht ist dann für Transpersonen einfach nur noch der strategische Weg, dass sie sich, wenn sie diskriminiert werden, eben auf ihre Geschlechtsanpassung berufen und nicht auf ihr Frausein. Also wenn du jetzt als Transfrau diskriminiert wirst, hättest du vorher sagen können, ich werde als Frau diskriminiert und jetzt musst du halt sagen, ich werde diskriminiert, weil ich eine Geschlechtsanpassung vollzogen habe. Ja, genau. Das wäre ein bisschen ungeil, weil natürlich würde es auch manche Fälle einfach nicht mehr ordentlich fassen, weil natürlich auch Transfrauen nicht nur wegen ihres Transseins, sondern auch wegen ihres Frauseins diskriminiert werden. Aber gut, kann sein, dass die Rechte gleich bleiben. Ich vermute eher nicht, aber ja, wir werden sehen. Außerdem ist es ja weiterhin möglich, dass andere Rechtsbereiche, also die nicht jetzt direkt mit dem Antidiskriminierungsgesetz zu tun haben, auch anders mit ihren jeweiligen geschlechtlichen Kategorien umgehen, wenn sie die beinhalten. Das heißt, diese, also oder ich will ja präziser damit sagen, diese Klage von dem Verein for Women Scotland hat sich ja nur auf die Auslegung von dem Antidiskriminierungsgesetz bezogen und in welchem Verhältnis eher zu dem Gender Recognition Act, also diesem Geschlechtseintragsgesetz steht und nicht die weiteren Rechtsbereiche. Aber das Urteil hatte von diesem englischen obersten Gerichtshof hatte eben unabhängig davon, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Sprache und Begriffe von Gewicht sind, eine heftige Signalwirkung. Und das Ergebnis davon haben wir ja auch gesehen, eben bei J.K. Rowling auf ihrer Dachterrasse vor dem Meer mit irgendwelchen Zigarren und auch bei anderen Turfs. Ich meine, Leute, das ist doch völlig absurd. Da heulen Leute Freudentränen, weil ein Gericht in einem formaljuristischen Akt Transfrauen das Frausein abspricht. Da heulen Leute Freudentränen. Das ist doch in itself, also praktisch die Definition von Kleinbürgerlichkeit. Das ist so absurd, dass es mir fast die Sprache verschlägt. Aber ja, man sieht einfach, diese Entscheidungen von Gerichten oder von diesem Gericht wird von den politischen Akteuren, die da beteiligt sind, gnadenlos ausgeschlachtet. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch das politische Bewusstsein dafür schaffen, dass TERFs, die sich ja mehrheitlich aus Cis-Frauen zusammensetzen, zur Speerspitze des globalen rechten Backlashs von heute gehören. Bevor ich darauf genauer eingehe, möchte ich aber kurz darauf hinweisen, dass dieser Podcast ohne Werbung ist und ich deswegen auf eure Unterstützung angewiesen bin und ich mich immer sehr freue, wenn ihr eine kleine Spende da lasst auf Patreon, auf Steady, auf Ko-Fi, direkt über PayPal. Alle Links sind in den Shownotes zu finden. Jetzt aber zurück zu den TERFs und warum ich sie als Teil des rechten Backlashs ansehe. Das mag für manche vielleicht überraschend klingen oder auch ein bisschen übertrieben, weil sich TERFs ja in der Regel immer noch, zumindest für manche feministische Belange, einsetzen. Zum Beispiel die Befürwortung von Schwangerschaftsabbrüchen, was man ja sehr gut zum Beispiel an der bekanntesten TERF Deutschlands, Alice Schwarzer, sehen kann. Und ja, es gibt in der Tat eine breite rechte Bewegung, die gegen Abtreibungen sind. Aber man darf sich nicht davon einlullen lassen, dass hier und da noch eine Forderung progressiv ist und in einem Widerspruch zu einer stereotyprechten Programmatik steht. Denn es gibt einfach zu viele Momente, zu viele Speichen in einem Zahnrad, wo TERFs und Faschopolitik meiner Meinung nach ineinander greifen. Aber wo genau? Weil im Grunde genommen ist es doch in Anführungsstrichen nur so, dass TERFs für eine radikal binäre Geschlechterordnung eintreten, die keine Abweichungen zulässt. Was ist daran jetzt in einem größeren Sinne strukturell rechts? Also zum einen, ganz konkret, werden ja Menschen, die sich als nicht-binär oder trans verstehen, von TERFs basically nur als perverse, kriminelle oder schlichtweg verrückte und verwirrte angesehen. So sind etwa Transmänner in den Augen von TERFs nur gebeutelte Mädchen, die ihre Weiblichkeit in der patriarchalen Welt verachten und deshalb müssen die entmündigt werden. Also man spricht ihnen einfach ab, dass sie eigenständige Entscheidungen treffen können, sondern nur wegen irgendwas mit Essstörungen oder so ihr Geschlecht wechseln, als ob das irgendwas ändern würde. Und Transfrauen gelten TERFs allesamt als Triebtäter, die in Frauenräume eindringen wollen, als ob man dafür einen Wechsel von Geschlechtseinträgen brauchen würde. Und damit wird basically der Penis mit einer Waffe gleichgesetzt. Hier wird also politisch über eine Form von Minderheitenverachtung mobilisiert, was eine völlige Täter-Opfer-Umkehr ist, die wiederum typisch für rechte Politik ist und vor allem für populistisch rechte Politik. Ich meine, Leute wie Trump sehen sich ja als Opfer von einer Hexenjagd. Also der mächtigste Mann der Erde, also einer der mächtigsten Männer der Erde, mit Milliarden auf dem Konto, hält sich für ein Opfer. Like, what? Da schwingt ja auch immer dieses Motiv von verletzten Ansprüchen mit. Auch bei TERFs bekomme ich immer diesen Vibe, dass die Frauen das Gefühl haben, dass ihnen was weggenommen würde. Also, dass Transmenschen jetzt kommen und ihre ohnehin fragilen Räume zerstören würden. Und das ist meiner Meinung nach ein reiner Ablenkungsdiskurs, der über die größeren Ursachen von Frauenunterdrückung, also zum Beispiel die Allianz von Kapitalismus und Patriarchat, hinwegsehen lässt und man sich basically nur noch Transmenschen widmet. Und ich meine, bei Leuten wie J.K. Rowling oder auch sicherlich Trump kommt dazu, dass wir hier fast Milliardäre oder Milliardäre haben, die auch ein sehr großes Interesse daran haben, dass sich das, wie soll ich sagen, einfache Volk die Köpfe zerschlägt über geschlechtergerechte oder geschlechterungerechte Toiletten, anstatt gegen die seit Jahrzehnten wachsende und alle Maßen des Vorstellbaren sprengende Ungleichheit zu bekämpfen. Das ist doch völlig klar, dass hier ein Kulturkampf aufgemacht wird, um die eigentlichen Probleme beiseite zu schieben, aber das ist ein anderes Fass. Gut, zweiter Grund. Zweiter Grund, warum ich TERFs für Komplizinnen einer neurechten Bewegung halte, ist die einfache Tatsache, dass TERFs genauso wie die Faschos von einer streng binären Geschlechter-Sache ausgehen, also von biologischen Männern und Frauen, und beide so gut wie ausschließlich über genau diese sehr konservative Geschlechterpolitik auch mobilisieren. Ich meine, die AfD hat sich ja den Kampf gegen queere Menschen, vor allem gegen Transmenschen, in ihrem Kulturkampf auf die Fahnen geschrieben. Also es gibt eigentlich nur Migration und Geschlechterpolitik. Das ist das, worüber die AfD mobilisiert. Und das ist ja nicht nur in Deutschland ein Phänomen, sondern dass über eine extrem antiprogressive Geschlechterpolitik Leute nach rechts gezogen werden, ist überall zu sehen, bei allen rechten Parteien dieser Erde. Und wer das ignoriert oder zumindest nicht in die eigenen Überzeugungen von Geschlecht kritisch gegen Rechte abgrenzt, auch wenn es da inhaltliche Schnittmengen gibt, der spielt denen in die Karten. Und dann muss ich doch einfach sagen, sind TERFs entweder böswillig ignorant, wenn es darum geht, wie gesagt, ihre Geschlechterpolitik eben nicht abzugrenzen entsprechend, oder sie sind halt Komplizinnen. Aber es kann nicht angehen, dass man genau die gleichen geschlechterpolitischen Takes wie die AfD raushaut und dann einfach übersieht, dass junge Männer sich heute ganz extrem über genau diese Geschlechterpolitik nach rechts radikalisieren. Dazu vielleicht noch ein paar Worte, also dass die neue Rechte vor allem ein Phänomen ist, was von jungen Männern getragen ist, ist auf jeden Fall viel diskutiert worden gerade. Ich will mich jetzt nicht zu der These hinreißen lassen, dass Männer einfach aufgrund ihres Geschlechts zu einem rechten Denken oder Handeln neigen. Historisch kann man das auch ganz gut zeigen in Deutschland. Ich meine, Frauen haben zum Beispiel im großen Stil auch die NSDAP gewählt und die ganzen kommunistischen revolutionären Organisationen waren dafür ziemlich männlich dominiert. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum hat sich das so rumgedreht? Also was ist heute mit den jungen Männern los? Und ich habe da eine ganz interessante Studie gelesen. Die hat nämlich festgestellt, dass vor allem zwei Dinge zu einer Abwertung von feministischer Politik durch Männer führen. Nämlich erstens ein Misstrauen in demokratische Institutionen und zweitens ein Anstieg von Arbeitslosigkeit. Beides führt dazu, dass Männer die Gleichberechtigung von Frauen bzw. die Forderung danach als Bedrohung erfahren. Wie genau ist da die Verbindung? Also bei dem Misstrauen gegen staatliche Institutionen hängt das so zusammen, dass die politischen Maßnahmen gegen Sexismus vor allem als Machtdemonstration eines Staates, also präziser gesagt einer staatlichen Obrigkeit verstanden werden, also die von oben herab anordnet und befiehlt. Und Frauen werden dann als Nutznießerin dieser staatlichen Macht wahrgenommen, während Männer sozusagen weiter leiden und mit ihren Schmerzen ignoriert werden. Und dann haben wir den zweiten Fall, also die Arbeitslosigkeit. Da richtet sich der Sexismus jetzt nicht gegen die Frauen an sich, sondern die Frauen als konkurrierende Arbeitnehmerinnen in einer, wie wir heute sehen, ohnehin schon angespannten Situation. Ich meine, Frauen haben heute die besseren Abschlüsse und wenn die wirtschaftliche Lage scheiße ist, dann richtet sich die Wut erstmal gegen sie und nicht zum Beispiel gegen den Kapitalismus, der immer wieder Krisen braucht, um den Bedarf an Kapital zu decken oder irgendwelche neuen Profitcenter aufzubauen. So, das wären die Verbindungen. Aber gut, wir gehen wieder zurück zu den TERFs. Ich habe nämlich noch ein drittes Argument. Ich finde, dass dieses Denken in den allerstriktesten Kategorien, in die Menschen gepresst werden, also in diesem Falle Mann und Frau und sonst nichts, dass das sehr stark an ein faschistisches Denken erinnert. Ich gebe zu, dass das Argument ist vielleicht ein bisschen abstrakter, but hear me out. Ich verstehe hier erstmal die Ideologie des Faschismus als eine grundlegend vertikale, also die auf strengsten Hierarchien basiert und eine Ideologie, deren Hauptmotiv, also Hauptmotiv im Denken, und in der Sprache immer die Grenze ist. Also die Grenze zwischen Nationen, die Grenze zwischen Rassen, die Grenze zwischen Männern und Frauen, die Grenze zwischen Innen und Außen, die Grenze zwischen Ordnung und Chaos, zwischen oben und unten. Grenzen, Grenzen, Grenzen. Und diese Grenzen stellen die voneinander abgegrenzten Dinge ja in ein hierarchisches Verhältnis. Und diese Hierarchien werden nicht etwa als Gemacht oder als Machtstreben einer herrschenden Elite dargestellt, also sowas wie diese Mini-Hitlers wie Höcke, die einen nach Führerkult machen. Nein, Hierarchien unter Menschen, die aus diesen Grenzen erwachsen, werden grundsätzlich als natürliche Ordnungen inszeniert. Das ist ja deswegen auch so, dass Faschismen immer wieder diese goldenen Zeiten der Vergangenheit ins Bewusstsein rufen, in der die Dinge oder die Menschen noch ihren angeblich klaren Platz hatten, in der die Dinge ordentlicher, sauberer, besser, aber wie gesagt auf jeden Fall klarer gewesen waren. Weil es immer schon so war, sagt man, ist es auch natürlich und deswegen soll es auch immer so bleiben. Das ist ungefähr diese sehr konservative Philosophie. Und schon die jüdische Philosophin Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, dass so ein faschistisches Denken immer in stark begrenzten Vereindeutigungen ablaufen muss. Also alles muss eine Bedeutung haben und möglichst keine andere. Und das ist doch logisch. Also ich meine, jetzt im Sinne von, die Ausländer sind die Bösen. Punkt. Es gibt nur Männer und Frauen. Also so diese ganz einfachen Sätze. Und das ist deswegen auch logisch, weil es darf ja keine Vieldeutigkeit und keine Widersprüchlichkeit im Denken geben, wenn man den politischen Plan hat, ein ganzes Volk einer Partei oder einem Führer zu unterstellen. Dafür braucht man eine Sprache, in der man eigentlich keinen Widerspruch mehr formulieren kann. Eine Befehlssprache, also die wirklich von oben nach unten geht. Und dann stehen da wir Queers mit unseren offen uneindeutigen und fragilen Identitäten und unseren offen uneindeutigen und fragilen Praktiken. Und unsere bloße Existenz geht ganz krass gegen so einen hyperkristallinen faschistischen Ordnungszwang, den ich, wie gesagt, in einem etwas abstrakteren Sinne sowohl bei den Rechten als auch bei den TERFs erkenne. Und als letzten Punkt würde ich außerdem noch sagen, dass beide Bewegungen die Ablehnung von Geschlechterdiversität als Inbegriff einer zu starken gesellschaftlichen Liberalisierung ansehen. Hier wird ja mit Feindbildern gearbeitet, mit einem ja quasi verschwörerischen Denken. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass Transmenschen Teil einer dunklen Elite sind, die alle Massenmedien und alle Parlamente in der gesamten westlichen Welt regieren. Aber das reale Leid und die reale alltägliche Diskriminierung von Transmenschen, die werden nicht zum Anlass genommen, dass man irgendwas an der Gesundheitsversorgung von diesen Leuten ändert, sondern die werden einfach nur als Symbol für eine Politik aufgeopfert, die man als falsch verachtet. Und das finde ich sowas von niederträchtig. Ich meine, man muss wirklich nicht lange googeln oder irgendwelche Bücher lesen, dass Transmenschen, also um auf die Idee zu kommen, oder auf den, was ist auf die Idee, um zu sehen, dass Transmenschen auf so ziemlich jeder Achse der möglichen Widrigkeiten des Lebens benachteiligt werden. Also ob es jetzt eine psychische Erkrankung ist oder sexueller Missbrauch oder Obdachlosigkeit oder Arbeitslosigkeit, also entsprechend auch Armut, Lebenserwartung, rechtlicher Status auf der Erde und so weiter. Also auf jeder fucking Ebene sind sie schlechter gestellt als der Otto-Normalbürger. Warum muss man auf den rumhacken? I don't get it. Und mit diesen vier Punkten, also der Täter-Opfer-Umkehr, der Mobilmachung über Geschlechterpolitik, dem Denken in starren Grenzen und der offenen Feindschaft gegenüber einer kleinen Minderheit, spielen TERFs meiner Ansicht nach heute den Rechten in die Hände, selbst wenn sie von sich selbst behaupten, dass sie es nicht sind. Wer sich mit dem Wiederaufstieg des Faschismus beschäftigen möchte, wer für sich in Anspruch nimmt, eine linke politische Analyse der Gegenwart zu leisten, wer auch Formen des Widerstands dagegen entwickeln will, der oder die muss sich meiner Ansicht nach mit Queerfeminismus und vor allem seinen Gegnerinnen und Gegnern auseinandersetzen. Der muss sich mit Transgeschlechtlichkeit und damit auch der realen Situation von Transmenschen in diesem Land und in allen Ländern dieser Erde auseinandersetzen und für ihre bessere Stellung einsetzen, auch wenn es nur eine kleine Minderheit ist. Und das ist ein wirklich eindringlicher Appell, von dem ich auch weiß, dass ich ja gewissermaßen auch davon profitiere, weil ich selber queerfeministische Aufklärung mache, aber es geht jetzt nicht um eine Werbung für mich selbst, sondern es geht mir wirklich um die Sache, dass wir diese Minderheit von TERFs auf jeden Fall politisch ernst nehmen müssen und die Minderheit von Transmenschen auf jeden Fall schützen müssen. Es gibt eine Incel-Forscherin, Susanne Kaiser, die jetzt gerade wegen Adolescence viele Interviews gegeben hat und die arbeitet schon seit Jahren zu dieser Verbindung von Incels und rechter Politik. Also macht ja sozusagen ein ähnliches Argument, das ist eine sehr kleine Minderheit, aber die hat großen Einfluss auf das, was wir gerade hier in der Welt an rechter Mobilmachung sehen. Oder am Anfang auch die Leute gelächelt und gesagt, naja, das ist so ein kleines Mini-Mikro-Phänomen, das sind ein paar irre gewordene Typen. Wen interessiert das schon? Naja, und dann kamen halt die Amokläufe immer mehr. Und die Andrew Tates und diese ganzen Konsorten. Also diese Heerscharen von Maskulinisten und Männerverstehern und Volksverhetzern. Und jetzt sehen wir, was wir davon haben. Wenn man diese sehr deutlichen Anzeichen einer radikalen Minderheit, zu denen ich eben noch die TERFs zähle, wenn man die ignoriert. Es geht jedoch ganz klar um ein Agenda-Setting und das muss man einfach ernst nehmen. Wir dürfen, finde ich, nicht zulassen, dass Geschlechterpolitik, egal ob man jetzt im Einzelnen mit allen queerfeministischen Forderungen einhergeht, ist doch völlig egal, dass die weiter von rechts instrumentalisiert wird, diese Geschlechterpolitik. Deshalb ist es dringend notwendig, ich finde, dass wir lernen, in einer neugierigen, in einer ruhigen, friedlichen und einfach entpolarisierenden Weise über Geschlecht zu sprechen, dass wir das lernen. Das heißt, nicht mit faulen Kompromissen zu arbeiten, sondern einfach mit großer Präzision. Ich hoffe, oder ich sehe zumindest eine Möglichkeit darin, dass das einer rechten Vereinnahmung des Geschlechterdiskurses den Wind aus den Segeln nehmen kann. Und ich glaube auch, dass der Queerfeminismus, entgegen aller Erwartungen vielleicht, dabei helfen kann, dieses Konzept von Geschlecht zu entpolarisieren. Einfach, um ein bisschen cooler mit den Dingen umzugehen. Und wie ich mir genau das vorstelle, das will ich im zweiten Podcast im zweiten Teil meines Podcasts zeigen, den ich wahrscheinlich morgen früh hochlade. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Am Ende wurde es ein bisschen schwerer, nochmal politisch, aber musste sein, glaube ich. Bis dann, ja.